Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 88. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute fangen wir an mit einem kleinen Hinweis in eigener Sache. Mit dieser Folge verabschiede ich mich in eine kleine Sommerpause. Ich muss einfach Heißrisse im Material vermeiden. Wenn Sie mögen, hören wir uns im September wieder. Ich würde mich sehr freuen. So, nun aber zur neuen Folge. Vielleicht hören Sie schon im Hintergrund, ich sitze heute nicht gemütlich vorm Mikro im Studio. Stattdessen stehe ich in einer Werkshalle, genauer gesagt in Halle 6 des Edelstahlwerks von Outokumpu in Krefeld, direkt vor der Pulveranlage.
Liebe HörerInnen, an dieser Stelle ein ganz kurzer Einwurf aus dem Studio im Nachgang. Wenn Sie wirklich wissen wollen, wie es am Anfang neben der Anlage klang, dann bleiben Sie bitte bis zum Schluss dabei. Ich verspreche es Ihnen, es gibt einen authentischen Out- bzw. Mistake. Ich persönlich mag sowas. Hören Sie doch mal rein. Und jetzt zurück nach Krefeld.
Die Akustik ist herausfordernd, deshalb sind wir gerade gegangen in ein kleines Büro, von dem aus wir die Anlage sehen können. Wir müssen trotzdem etwas lauter reden. Ich hoffe, das klappt mit der Akustik. Neben mir steht Martin Franz, Head of Metal Powder Business bei Outokumpu. Guten Morgen, Herr Franz. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Bitte stellen Sie sich zunächst selbst kurz vor.
Ja, guten Morgen und herzlich willkommen. Ja, ich selbst bin 38 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin seit 13 Jahren im Unternehmen und habe vor 3 Jahren aus dem Qualitätsbereich dann die Möglichkeit bekommen, hier auf dem Greenfield ein komplett neues Business hochzuziehen. Im Prinzip erweitern wir unsere Fertigung nicht nur über den Flachstahl, sondern auch in den Pulverbereich und können damit im Prinzip dann deutlich weiter nach vorne blicken und hoffentlich in die Zukunftsmusik der additiven Fertigung einsteigen.
Sie sind sehr bescheiden. Schildern Sie mal ein bisschen Ihren Werdegang, Ihren Karriereweg.
Also ich habe die kooperative Ingenieursausbildung hier auch in Krefeld gemacht. In der Hochschule Krefeld zusammen mit der Ausbildung hier bei Outokumpu. Bin dann in die Qualität eingestiegen und im Prinzip dort 10 Jahre auch gearbeitet, bis ich dann die Qualitätsleitung für 2 deutsche Standwerke hatte, hier in Krefeld und in Dillenburg. Habe nebenbei mein MBA gemacht und kann im Prinzip diese Erfahrung jetzt wunderbar nutzen, diesen Bereich hier aufzubauen.
Und vor dem MBA haben Sie Ingenieurwissenschaften
studiert? Ja, ich habe Maschinenbau studiert, mit Schwerpunkt Produktionstechnik. Der Master hat mich jetzt nicht gejuckt. Von daher von interessenstechnisch wollte ich einfach rein in die Praxis, wollte die Erfahrung sammeln und das, was ich in der Praxis erlebe, dann im Master weiterführen.
Okay, damit steigen wir ein. Wir gehen rein in die Praxis. Schildern Sie bitte mal, wie viel Metallpulver soll hier pro Jahr hergestellt werden?
Also wir planen mit einer Kapazität von 330 Tonnen. Das klingt nicht viel, wenn man den normalen Bedarf oder die Produktionsmenge auch der Outokumpu sieht mit über 1 Million Tonnen Flachstahl. Aber wir haben, wenn wir mit den 330 Tonnen hier an den Weltmarkt gehen, ca. 10% des Portfolios im Plus, sodass wir hier schon eine ziemlich große Menge an den Speziallegierungen und Edelstahllegierungen abbilden können, die wir derzeit gefragt sind.
Wie viel des Pulvers, das hier hergestellt wird, soll für die additive Fertigung sein?
Wir planen 100% einzusetzen. Das sind in Partikelgrößenbereichen in der Regel 0 bis 150 Mikrometer. Das, was eben oben drüber liegt oder da, wo wir unten drunter keinen Kunden finden, können wir entweder wieder selber einschmelzen, dass wir den Recycling-Kreislauf komplett herstellen können oder eben für das HIP-Verfahren nachher einsetzen können.
Mit welchem Verfahren stellen Sie denn hier Pulver her?
Wir arbeiten hier mit dem Vakuum-Inertgas-Induktionsverfahren, das sogenannte Wieger-Verfahren.
Das heißt, kein Wasser verdüsen, Gas verdüsen.
Genau, wir können Gas verdüsen. Wir haben sogar die Besonderheit hier, dass wir tatsächlich auch 2 Inertgase verwenden können, einmal Stickstoff, einmal Argon. In der Regel wird 1 von beiden eingesetzt.
Jetzt für die Nicht-Metallpulver-Experten, für die Nicht-Metallurgen unter uns. Erklären Sie doch mal Schritt für Schritt, wie funktioniert das Verdüsungsverfahren?
Also es startet logischerweise mal damit, dass wir die Anlage einmal rüsten, quasi in die Vorbereitung der Produktion bringen. Wir füllen danach das Rohmaterial ein und schließen die Anlage, schließen den Tank und erzeugen ein Vakuum. Mit dem Vakuum stellen wir sicher, dass der Sauerstoff aus der Atmosphäre rauskommt, damit wir keine Oxidation haben. Und bringen dann das Rohmaterial zum Schmelzen. Von dem Tandisch aus gießen wir dann die Schmelze durch den Materialstrang durch den Gießtrichter, wo dann das Inertgas auf den Materialstrang trifft und dann im Prinzip auch mit Mach 4 so stark zerstäubt, dass wir dadurch direkt das Pulver erzeugen.
Sie benutzen viele Fachbegriffe. Sagen Sie uns, was ist Tandisch?
Titanisch ist das System, wo ich eine kleine Gießkeramik habe und in diese Gießkeramik gieße ich das Material ein, damit ich von da aus unten in den Verdüsungsturm.
Sie verdüsen mit Mach 4, was bedeutet das?
Vierfache Schallgeschwindigkeit, indem wir nachher sicherstellen, dass wir auch schönes, feines Pulver erzeugen, was wir dann für den Radiator einsetzen können.
Was so ein bisschen die Lautstärke vielleicht auch erklärt, wobei aktuell läuft die Anlage gar nicht, haben Sie mir gerade erklärt?
Ja. So ohne Kopfhörer kann man nachher in der Produktion nicht mehr arbeiten.
Okay, wir stehen jetzt davor, es ist wirklich beeindruckend groß. Skizzieren Sie bitte mal, wie groß, wie breit, wie hoch, wie lang, wie tief, wie schwer.
Also wir haben in Summe eine Gesamtfläche von 30 mal 30 Meter, wo wir hier alles abbilden können. Das ist ungefähr ein halbes Fußballfeld. Und auf diesem halben Fußballfeld haben wir die Prüflabore, da haben wir das die normalen Büros, wir haben die Verpackungsanlagen, wir haben die 7 Sichten. Und die reine Produktionsanlage nimmt ungefähr die Hälfte davon ein. Wir gehen aber eben auch 13 Meter in die Höhe, das heißt, wir haben 2 Ebenen drin und verdüsen im Prinzip von oben nach unten. Allein unser Verdüsungsturm, wo nachher das Pulver runterfällt, ist über 8 Meter.
Genau. Oben der Ofen haben wir gerade gesehen, da wird das Material aufgeschmolzen, darunter der Verdüsungsturm, genau, da fällt das Metall runter, wird mit Mach 4 verdüst, Sie haben es sehr schön erklärt. Was ist der ganze Rest? Ich stehe hier vor einem Labyrinth von Rohren, Leitern, Behältnissen, Gefäßen, was ist das alles?
Wir haben kilometerweise Rohrleitungen. Wir müssen einmal das Gas transportieren, das muss von der Außenanlage im Prinzip zum Tank selber kommen. Wir haben aber nachher auch die ganze Abführung. Das heißt, wir müssen irgendwo das Pulver mit dem Gas nachher trennen. Das machen wir im Zyklon. Und das Gas, was wir dann getrennt haben, das können wir entweder recyceln oder wir geben das im Prinzip dem Produktionsprozess nochmal zu. Und das, was wir nachher nicht mehr brauchen, geht über Chemie nach draußen. Aber es muss natürlich gefiltert werden. Wir haben logischerweise Nickel, Kobalt, Chromanteile, die nachher in die Umwelt gehen. Und das Baum muss über die Filtertechnik rausgehen. Und das nimmt fast die Hälfte der Technik ein.
Mhm. Wie gesagt, es ist beeindruckend groß. Haben Sie einen Überblick darüber, wie viele vergleichbare Anlagen gibt es in Deutschland, gibt es weltweit?
Es gibt circa eine Handvoll Anlagen, die diese Kapazität können. Wir können um die 500 Kilogramm erzeugen. Die meisten Anlagen sind deutlich kleiner und dann sind es für den industriellen oder universitären Forschungsbereich.
Das heißt, weltweit, was schätzen Sie?
Ich tippe mal, eine Handvoll Anlagen gibt es weltweit.
Wow.
Es gibt ungefähr 2 Handvoll Wiegeanlagen weltweit, weil dieses Vakuuminduktionsverfahren gerade für die Anlagen oder Industrien interessant ist, wo ich eben die Reinheit brauche. Luftfahrt, Medizin, Verteidigung.
Das heißt, der Pulverbedarf scheint ja dann demnach noch überschaubar zu sein. Wie entwickelt sich der in Ihren Augen?
Ja, also er ist überschaubar in dem, was wir bisher als konventionelle Fertigung kennen, aber wir haben Wachstumsraten von über 30%. Da würde sich jede normale Industrie nachlächzen. Wir haben gerade bei den Edelstahlbereichen Wachstumsraten von über 60%. Also da ist genug Chance, auch in dem Speziallegierungsbereich, wo wir ja hinwollen, den Markt zu entwickeln. Es ist gesamt so, dass es immer noch gerade mal 1% des gesamten Weltmarktes ausmacht. Und das zeigt im Prinzip auch das Potenzial, was nach hinten raus da ist. Es ist eine Industrie, ja, die gibt es seit 20 Jahren schon. Aber gerade mal so in den letzten 10 Jahren hat dieser Prozess begonnen. Wenn wir sehen, wo wir von der Eisenbahnfertigung herkommen, dann ist im Prinzip noch viel Weg nach vorne, den wir gehen können. Und dementsprechend ist das Potenzial nachher da. Und wir haben als Chance, der Ote Pumpe jetzt nicht nur das Flachstahlprodukt anzubieten, sondern auch den nächsten Schritt als Endprodukt nachher darzustellen und damit auch die fortlaufende Produktionsserie sicherzustellen.
Okay, Sie haben den Produktionsprozess sehr schön beschrieben in der Theorie. Jetzt lassen wir uns mal in die Praxis eintauchen. Was schmeißen Sie oben, salopp gesagt, was kommt da oben rein? Was schmeißen Sie oben rein?
Wir schmeißen oben 100% Edelstahlschrott rein. Das ist der Schrott, den wir hier in unseren eigenen Werken erzeugen. Es gibt immer im Flachstahlbereich Mengen, die so direkt nicht für den Kunden eingesetzt werden kann. Normalerweise ein Stahlwerk zurückgehen. Wir haben hier quasi fußläufig neben uns die Anlagen stehen. Wir holen uns das Material ab, wir stanzen das klein und setzen das oben ein. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist es eben zulegieren. Es gibt Werkstoffe, die werden, oder da haben wir gleich einen kleinen Verbrennungsprozess während der Produktionsschmelze. Es gibt aber auch eben Kundenanforderungen, die etwas mehr Härte, etwas mehr Korrosionseigenschaften benötigen und die geben wir zu. Und erzeugen dann aus unserem eigenen Vormaterial quasi das eigene Pulver.
Das ist reines Recyclingmaterial, was Sie oben reinschmeißen, sagen Sie. Stelle ich mir schwierig vor. Wie garantieren Sie dessen Reinheit?
Dadurch, dass wir ja uns das Material vom Keul herholen, haben wir für jedes Keul logischerweise auch einen Lebenslauf.
Vom eigenen Keul, vom selbst Keul. Hier in Krefeld hergestellten Keul.
Genau. Vom eigenen Keul und können über dieses eigene Keul damit auch sicherstellen, dass die Chemie, die wir reinpacken, genau exakt die ist, die es nachher der Kunde will.
Das heißt, da kommen keine rostigen Fahrräder oben rein.
Definitiv nicht. Vielleicht der eine oder die Mitarbeiter, aber sonst.
Wie groß sind diese Stücke, die Sie da oben einfüllen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also was wir nachher stanzen, sind kleine Chips, weil die kleinen Chips uns ermöglichen, ein dichtes Packvolumen herzukommen. Wir sind aber auch in der Lage, unser eigenes Pulver einzusetzen. Das heißt, alles, was wir nicht an den Kunden rausschicken können, gerade derzeit nicht in der Hochlaufkurve, können wir einfach dem Material zurückführen, dem Schrank zurückführen und schmelzen das wieder ein.
Okay.
Sodass wir auch diese Kreislauffähigkeit dann im Prinzip auch intern selber haben.
Einschmelzen ist ein sehr gutes Stichwort. Mit was für einem Ofen machen Sie das?
Wir machen das mit einem Induktionsschmelzofen, weil wir eben unter Vakuum fertigen, stellen wir dadurch sicher, dass wir sauber aufschmelzen können, kontrolliert aufschmelzen können und auch die Schmelze in Bewegung kriegen und damit auch die Vermischung.
Gut, jetzt ist die gesamte Schmelze geschmolzen. Dann läuft sie durch einen Keramiktrichter, den haben wir gerade gesehen. Was passiert dann? Wie, wo kommt das Gas in die Schmelze?
Also ich habe das, wenn das Material aus diesem Trichter läuft, habe ich an den Seiten es nennt sich untere Gasdüse, da habe ich den Austritt des Inertgases. Und je nach Abhängigkeit des Druckes, der Temperatur, des Abstands zu dieser Düse kann ich das Pulver variieren und die Partikelgröße und auch die Sphärigkeit nachher einstellen.
Ich nehme mir die Worte aus dem Mund. Sphärizität wäre das nächste Stichwort. Also Sphärizität für die Laien unter den HörerInnen heißt, wie kugelrund sind die einzelnen Partikel? Das wird zumindest für ein Pulverbettverfahren ist das wichtig. Die Fließfähigkeit ist wichtig und die wird eben über die Sphärizität hergestellt. Wie erreichen Sie eine optimale Sphärizität?
Also was wir als Sphärizität bezeichnen, ist alles, was größer 90% Rundheit besitzt. Alles darüber sorgt im Prinzip dafür, dass ich für den nachher anstehenden 3D-Druck eine saubere Fließfähigkeit hinbekomme. Es gibt da mehrere Faktoren, die eigentlich sich untereinander bedingen. Ich habe das gerade schon gesagt, das ist so die Temperatur, der Temperaturdruck, die Temperatur des Gases selber. Das ist der Schmelzdurchmesser, den ich habe, wenn viel Materialstrang durchläuft und ich gehe mit Mach 4 drauf, dann dauert es eben ein bisschen länger, das zu zerstäuben. Und ich muss sicherstellen, dass das Material so stark abkühlt, bevor es die Wand berührt, dass es zu keiner Deformation
kommt. Welche Partikelgrößen schaffen Sie denn hier?
Also wir streben 0 bis 150 Mikrometer an. Mhm. Per se kann man natürlich bis 300 oder 500 Mikrometer hochgehen. Für den 3D-Druckbereich ist 0 bis 150 die interessanteste Bereich. Wir sind nur leicht drüber, sodass wir auch das, was dann übergekommen ist, für den Hitbereich noch erarbeiten.
Das heißt, das, was unten rausrieselt, hat ein Intervall von, was sagen Sie?
Hat von 0 bis 150.
Okay.
Und wir durch den nachfolgenden Siebprozess stellen dann sicher, dass wenn der Kunde 20 bis 63 möchte oder 63 bis 150, dass wir das entsprechend in der Fraktion nachher verteilen.
Das Sieb haben wir auch gerade gesehen. Schildern Sie bitte mal, wie sieht so ein Sieb aus und wie funktioniert der?
Das ist im Prinzip zu Hause wie so ein Küchensieb beim Mehl. Meine Frau ist halt Italienerin, von daher gesehen, das Mehl wird regelmäßig beim Pizzamachen gesiebt. Und das gleiche Prinzip setzen wir hier auch ein. Wir haben unterschiedliche Siebfraktionen und von oben nach unten durchläuft das dann die einzelnen Fraktionen und kommt nachher in dem Partikelgrößenbereich raus.
Und es kommt direkt aus dem Sieb in die mit Schutzgas gefluteten Behältnisse rein, die dann auch an den Kunden gehen oder wird das nochmal umgefüllt?
Was wir jetzt nochmal machen können, ist das Ganze nochmal zu sichten, um die Toleranz für den Kunden entsprechend einzustellen, wenn es gewünscht ist. Aber ansonsten wird es unter Schutzgas eigentlich direkt verpackt. Schutzgas per se immer dann zum einen, um die Sicherheit für die Mitarbeiter sicherzustellen, zum anderen aber auch, damit ich keine Oxidation in der Oberfläche habe. Weil Reinheit ist im Prinzip das Stichwort, deswegen ich die Bioanlage benutze.
Wie verpacken Sie denn das Material? Es ist tatsächlich so, dass das, was aus der Siebanlage rauskommt, in die Edelstahlbehälter reinrieselt, die wir gerade gesehen haben. Ja. In diesen Behältnissen geht es an die Kunden. Nicht in die Plastikcontainer, die man schon mal gesehen hat.
Nee, wir machen es tatsächlich auch in die Plastikcontainer leider.
Ja.
Ist in der Regel sind das 5-Liter-Behälter. Es ist immer noch so, dass der 3D-Drucker von Hand gefüllt wird. Und da sind eben 10 bis 20 Kilo Füllgewicht dann einfach auch die Grenze von dem, was man persönlich kann. Wir setzen nur die recycelten Weitheitsfächer ein, einfach um den Fußabdruck so klein wie möglich zu bekommen. Wenn der Kunde aber die Verpackungstechnik hätte, man kann super Edelstahlfässer einsetzen. Es gibt aber auch Silos im Tonnenbereich, um das entsprechend einzusetzen. Aber es muss eben diese Kreislaufwirtschaft muss sichergestellt sein. Und das ist einfach bei den Weitheitsfässern derzeit der einfachste Fall.
In welchen Gebindegrößen bieten Sie das Material an?
5 Liter ist der Standard. Wir können es bis 10 Kilo hoch, aber dann ist einfach das Gewicht der maßgebende Faktor.
10 Kilo ist eine überschaubare Menge. Es führt über zur nächsten Frage. Gelesen habe ich, dass Sie ausschließlich Spezialpulver herstellen.
Ja.
Eine Standardlegierung, nennen Sie mal ein paar Beispiele. Was sind so Speziallegierungen?
Also was wir jetzt beabsichtigen, Speziallegierungen wie so ein 253MA, wo wir in den hitzebeständigen Bereich gehen wollen. Normalerweise setzt man in der Luftfahrt oder auch bei den Wärmetauschern nickelhaltige Güten ein. Nickelhaltig ist zum einen, was für die persönliche Gesundheit etwas belastend ist, zum anderen ist es auch hochpreisvolatil. Und wir haben in unserem derzeitigen Flachstahlportfolio eben auch Werkstoffe, die in diesem Bereich abdecken können zum Teil. Und das ist das, was jetzt im Pulverbereich auf dem Markt kommt. Wir haben aber auch Werkstoffe wie so 904L, wo wir tatsächlich sagen, wir können auch die Korrosionsbeständigkeit erhöhen. Dann ist das der Pumpenhersteller, der da in Frage kommt. Weil dann kann ich eben Kleinteile nachdrucken, anstatt die ganze Pumpe nochmal neu zu gießen. Oder was wir teilweise in der weißen Ware machen in Forschungsprojekten, das ist der Bereich Schneidwaren, Messer, wo wir derzeit auch Martensite entwickeln, die es so nicht am Markt gibt, um dann entsprechend die Härte zu verbessern oder eben für den Endkunden nachher auch den CO2-Fußabdruck zu verbessern. Weil ich brauche nachher nicht mehr den Hitzeprozess zum Sintern nachher, den ich derzeit benutze.
Okay, wahrscheinlich mögen Sie mir jetzt keinen Namen der Auftraggeber nennen, oder doch?
Wir haben ein öffentlich gefördertes Projekt, das heißt Projekt, da ist zum Beispiel ein Partner wie Krebs dabei, da haben wir auch einen Partner wie Lüstorf dabei oder die Ruhr-Universität Bochum, wo wir dann gemeinsam das erarbeiten. Das ist ein Prozess, der dauert eben 1 bis 3 Jahre, bis man zu der entsprechenden Entwicklung kommt, aber wenn wir das schaffen, dann können wir den Standort Deutschland und unser Material im Prinzip auch hier nach vorne bringen.
Okay. Gleichzeitig haben wir gerade gesehen, im Sieb ein Material, so viel haben Sie mir verraten, ist für die Verteidigungsindustrie, da wollen Sie keine Namen nennen, das verstehe ich auch voll und ganz. Aber skizzieren Sie doch bitte mal, was steht im Lastenheft der Auftraggeber? Was verlangen die konkret?
Was sie primär erstmal verlangen, ist, dass die Reinheit des Materials da ist. Dann ist die Sterilität eines der wichtigen Körngrößen, weil sonst brauche ich keine Wiegeanlage. Und was eben auch in der additiven Fertigung derzeit wichtig ist, das Thema Liefertreue, Qualitätsservice, weil die Standardprodukte, die kann man weltweit kaufen, die Spezialgüten, wo wir eben uns in die Ausrichtung haben, lebt auch über den Service und über die kundenspezifische Anpassung.
Als Beispiel, der Kunde möchte ein 316L, also ein Standard Edelstahl, aber mit einer höheren Festigkeit. Wie garantieren Sie das? Was machen Sie und wie messen Sie dann, dass die Ziele bzw. dass die Vorgaben des Kunden erreicht sind?
Ja, was wir auch aktuell gemacht haben, ist, dass wir uns mit unserem F&E-Zentrum hier in Krefeld für den Flachstahlbereich zusammengesetzt haben. Wir haben die derzeit typischen Kalkulationsmethoden verwendet, haben gesagt, okay, wie viel Chemie oder wie groß ist mein chemisches Element, was im Prozess verbrennt? Wie groß ist meine Verbrennung möglicherweise nachher im 3D-Druckbereich und dann liefere ich das Material zu? Und dann benutzen wir im Prinzip oder arbeiten mit dem Kunden zusammen zu sagen, wir schicken die erste Iteration von Verbesserungen. Und nachher der 3D-Druck beim Kunden und die entsprechenden Zugfestigkeiten nachher werden nachher zeigen, ob das Ziel erreicht ist oder ob wir dann die zweite, dritte Iteration.
Wie viele Iterationen sind üblich?
In der Regel 3 bis 4. Okay. Es ist aber auch so, dass der 3D-Druckhersteller auch selber schon ihre Prozessparameter so optimieren kann, dass das Produkt nachher entsteht. Aber ich brauche immer noch eine gewisse Sicherheit nachher, die umbaut.
Aber Sie drucken nicht hier, die Probekörper werden hergestellt beim Kunden?
Ja, in der Regel ist das so, dass der Kunde das Know-how über die Produkte selber hat und dementsprechend das Pulver wünscht. Was er natürlich wünscht, ist sagen, okay, mit welchen Parametern muss ich denn anfangen, das zu drucken? Und das ist das, was wir dann im Vorfeld erarbeitet haben und dann mit dem Kunden zusammen entsprechend machen.
Sie wissen, welchen Drucker der Kunde hat und Sie sagen dem Kunden, welche Parameter er nutzen soll?
Ja.
Wie stellen Sie denn sicher, dass der Kunde wirklich am Ende Ihr Pulver auch benutzt hat? Gibt es da irgendwie eine Traceability?
Also in Frage der Kundenanforderungen und nachher der Beschreibung des Produktes selber, des Endproduktes, da können wir sicherstellen, dass es unser Produkt ist, weil wir es ja gemeinsam verbessert haben. Weil wir im Bereich der Speziallegierung sind, ist der Lieferantenanteil so klein wie möglich. Weil das im Prinzip und der große Wettbewerbsvorteil ist mit der Kundennähe, die wir hier haben und mit den Werkstoffen, die wir im Portfolio haben. Nachher sicherstellen kann es nachher keiner mehr. Aber wir sehen es ja nachher an den eingegangenen Bestellungen, ob es funktioniert.
Mehrere Iterationsstufen haben Sie geschildert. Das klingt nach einem langwierigen Prozess. Wie lange dauert es? Kunde XY sagt, ich hätte gern Material XYZ mit den und den Eigenschaften. Von Auftragseingang bis Kunde ist zufrieden. Wie lange dauert das?
Also der normale Bestellprozess dauert in der Regel 2 bis 4 Wochen. Wenn wir das Material auf Lager haben, bei dem einen oder anderen Standardgüten, dann sind wir auch in 2 Wochen lieferfähig. Das haben wir jetzt auch gezeigt vor kurzem. Wenn wir tatsächlich über komplette Neuentwicklungen gehen, was wir jetzt bei den neuen Güten auch gemacht haben, dann sind wir locker bei 1 bis 2 Jahre Entwicklungszeit, weil im Vorfeld getestet werden muss, ist das Material verdüsungsfähig, wie muss ich die Prozessparameter beim 3D-Druck sicherstellen und wie kriegen wir den Schwung vom Labormaßstab in die Produktion nachher sichergestellt, weil die Stabilität und die Vertrauenswürdigkeit nachher natürlich auch werden.
Die einzelnen Iterationsstufen, das klingt so, als würden Sie einen Kochtopf auf den Herd stellen und mal ein bisschen mehr Salz, ein bisschen mehr Pfeffer, weniger, wie auch immer, reinschmeißen. In der Küche sehr leicht vorstellbar, leicht umzusetzen. Wenn ich hier nochmal meinen Blick nach rechts schwenke und mir die Anlage angucke, die muss ja eigentlich nach jedem Durchgang gereinigt werden. Wird ja. Das zwischen jeder Iteration, kann doch nicht die gesamte Anlage gereinigt werden, oder doch?
Nee, machen wir auch nicht. Also was clevererweise gemacht werden ist, wenn wir zum Beispiel Nickelgüten fahren, dass wir eine Auflegierung des Nickels haben, damit wir sicherstellen, dass die nachfolgende Güte entsprechend niemals einen höheren Nickelgehalt haben kann. Im Worst Case müssen wir tatsächlich aufmachen und sauber machen, den kompletten Strang so gut wie es geht. Oder wir machen eben eine Zwischenschmelze, die wir dann nur bedingt nachher einsetzen, wo wir im Prinzip alles rausholen, was an Resten im Pulver drin ist.
Wie lange dauert das, die gesamte Anlage zu reinigen?
Ach, dadurch, dass wir hier schon im sehr großen Maßstab sind, sind wir mehrere Schichten dabei, das sauber zu machen. Deswegen ist es für uns einfacher. Wir machen eine Zwischenschmelze, fahren die Anlage deutlich sauber und setzen das nachher entsprechend ein. Oder wir machen unsere Produktionsgestaltung so clever, dass wir gar nicht wechseln müssen und über die normalen Lebenszeiten vom Ofen quasi sicherstellen.
Spannend fand ich, was ich im Vorfeld gelesen habe, ist, Sie behaupten, Ihr Pulver sei klimaneutral. Das müssen Sie erklären. Wie soll das denn gehen?
Dadurch, dass wir hier unseren eigenen Edelstahlschrott einsetzen, haben wir ja per se schon einen deutlich reduzierten Einsatz von vorne. Es gibt die Möglichkeit, klimaneutrales Gas einzusetzen, recyceltes Inertgas einzusetzen. Es gibt die Möglichkeit, grüne Energie einzusetzen. Und dadurch, dass wir ja alles fußläufig hier am Standort haben, brauchen wir danach nur noch den Endtransport zum Kunden. Mhm. Und wenn wir dann noch sicherstellen, dass wir einen Kunden haben, der tatsächlich auch so Edelstahlfässer retourniert, dann sind wir in der Lage, ein vollständiges klimaneutralen Kreislauf zu haben.
Klingt spannend. Lassen Sie uns abschließend noch über Geld reden. Was kostet der Spaß? Was kostet so eine Anlage? Was kostet der Betrieb?
Also privat würde ich mir eher mit einem Polymerdrucker anfangen. Den kriegen wir für 200 Euro. Das funktioniert super. Alleine der Metalldrucker kostet über 150.000 Euro. Da fehlt noch die ganze Peripherie drumherum. Mit so einer Wiegeanlage sind sie im Millionenbereich nachher. Das ist das Spielzeug für die Erwachsenen oder für die, die ganz viel Zeit haben. Aber der Polymerdrucker ist, glaube ich, vorhanden.
Ja, und Sie hatten es eingangs gesagt, die Anlage ist so groß wie ein halbes Fußballfeld. Den Platz hat wahrscheinlich auch nicht jeder im Garten.
Ja.
Okay, lieber Herr Franz, vielen Dank für die offenen, interessanten Worte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke Ihnen.
Ja, sehr gerne. Das freut mich auch.
So, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war sie schon, die Folge 88. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigee, Spotify, iTunes, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik oder Anregungen äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche@vdi-nachrichten.com. S wie Stefan, direkt daran geschrieben, Asche, gelesen also Sasche. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Das ist spannender Lesestoff aus Technik, Wirtschaft und Gesellschaft, dazu viele hilfreiche Tipps und Tools zu Beruf und Karriere. Ob tagesaktuelle News mit VDI-Nachrichten Plus und oder 14-täglich als Zeitung oder E-Paper, suchen Sie sich einfach das passende Abo-Angebot aus, zu finden unter den Shownotes. Heute habe ich noch ein weiteres kleines Angebot für Sie. Wie wäre es mit dem kostenlosen Newsletter der Fachzeitschrift Konstruktion? Er informiert Sie alle 2 Wochen über Themen rund um das Konstruieren. Beleuchtet werden unter anderem die aktuellen Trends aus Praxis und Wissenschaft. Natürlich auch immer wieder mit dabei die additive Fertigung. Bei Interesse schauen Sie doch mal unter www.ingenieur.de/nl. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, munter bleiben, auf Wiederhören und tschüss. Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 88. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute fangen wir mit einem kleinen Hinweis in eigener Sache an. Mit dieser Folge verabschiede ich mich in eine kleine Sommerpause. Wenn Sie mögen, hören wir uns im September wieder. Ich würde mich sehr freuen. So, nun nochmal zur heutigen Folge. Vielleicht hören Sie schon im Hintergrund. Ich sitze nämlich nicht gemütlich vorm Mikro im Studio. Stattdessen stehe ich in einer Werkshalle. Sie hören es. Genauer gesagt stehe ich in Halle 6 des Edelstahlwerks von Outokumpu in Krefeld, direkt vor der Pulveranlage. Die Akustik ist zugegeben herausfordernd, aber sie ist zumindest authentisch.